Aber was ich darf.
Bei ihm, die dürfen ja. Zerschätze ist, wir haben letzte Zeit uns öfter mal begegnen können in verschiedenen Kreisen. Wir sind didaktisch nah beieinander, also wo er auch zum Beispiel trotz X-MOOC noch Betreuung seiner Studierenden will, das ist eine Dimension. Ich finde das sehr schön. Regulär ist er in der Ingenieurmathematik und man kennt ihn auch mit vielen, vielen, vielen Videos auf YouTube. Ich frage mich immer, wann sie die alle machen. Ich vermute sonntags im Bastelkeller oder so. Und
die Videos sind ja live, netterweise.
Ja, und jetzt zeige ich noch, glaube ich, immer auf, wenn er einen Vortrag hält. Ja.
Wie heute, genau.
Genau. Ja, ich übergebe direkt. Wir haben dann Dankeschön. Noch einen Vortrag und danach Diskussion machen wir dann gemeinsam zu beiden Vorträgen in der Diskussionssession. Gut. Dankeschön. Fürs
Dankeschön. Kommen. Ja, diese Session ist frontal, wie angekündigt. Ich wollte nicht das zum tausendsten Mal erzählen, wie Udacity MOOCs aussehen, aber einmal, was verstehe ich unter X-MOOC? Das ist, was ich unter X-MOOC verstehe, die Urvariante von der Sorte MOOC, die Sebastian Truhn da veranstaltet hat. Videos und dazu gibt es Quizze, es gibt Hausaufgaben und zum Schluss gibt es eine Prüfung, all das durchstrukturiert nach quasi Lehrbuch. Das ist, was ich als X-MOOC bezeichne. Und ich wollte heute ein bisschen was zu den Ideen erzählen, dass man mit den X-MOOCs die Hochschulbildung in die ganze Welt bringen kann und welche Probleme das eigentlich mit sich bringt. Anand Agarwal, der EdX-Präsident, hat dieses Jahr noch gesagt, Anfang dieses Jahres, mit der dann gerade freigegebene Software von EdX hätte man die True Planet Scale Democratization of Education. Das möchte ich relativieren. In 5 Schritten. Ich möchte was erzählen zum Matthäus-Effekt, dann wie plötzlich die Betreuung zu einem Business wird, dann was eigentlich in der Präsenzlehre vielleicht anders ist, als wenn ich nur vor dem Computer hocke. Komische Effekte, die wir da produzieren, Widersprüche zwischen Hochschulbildung und den MOOCs und zum Schluss ein Fazit. Der Matthäus-Effekt, wenn man das so sieht, die Pressemitteilung von Coursera insbesondere, dass eben hier die beiden Zwillinge, 13-jährig aus Pakistan, bereits 6 Kurse auf Coursera gemacht haben und auch noch einige auf Udacity, dann sieht das ja erstmal so aus wie die Demokratisierung der Bildung. Jeder hat plötzlich Zugang zu Hochschulbildung. Aber wenn man in die Statistiken genauer reinguckt, sieht man, das ist nur ein kleiner Teil der Leute, die dann teilnehmen. Stellvertretend für alle anderen MOOCs habe ich das hier mal gebracht. Von meinem eigenen MOOC habe ich diese Daten nicht. Hier habe ich mal eins rausgesucht, von dem diese Daten veröffentlicht worden sind. Und man sieht eben, es gibt beträchtlichen Prozentsatz an Leuten, die bereits promoviert sind und erst recht Master haben und erst recht Bachelor haben. Die typischen Teilnehmer sind keine Teilnehmer ohne irgendwelche, nein, andersrum, die typischen Teilnehmer haben bereits einen Hochschulabschluss. Das gilt nicht nur für dieses MOOC, X-MOOC, das gilt für praktisch alle. University of Pennsylvania, die hatten 32 MOOCs bisher auf Coursera und haben mal ihre Statistiken zusammengetragen und eben festgestellt, ja, das gilt auch bei denen. Wenn man guckt, wer überhaupt aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika teilnimmt, dann sind es die jungen, gut gebildeten Männer. Es sind nicht die absolut Unterprivilegierten und es sind auch nicht die üblichen Erstsemester, die wir sonst so an den Hochschulen Europas und der USA haben. Spannend fand ich diese Statistik von Edinburgh. Wie viele Leute, ich meine, man kennt diese Diskrepanz zwischen angemeldet und Kursbestanden, das ist nichts Neues, aber spannend fand ich das hier. Es haben weniger Leute einen Forumsbeitrag geschrieben, als Leute einen Kursbestanden haben. Das heißt, man hat wirklich sehr selbstständige Lerner. Die müssen, wenn sie überhaupt auf das Forum gehen, lesen sie eigentlich nur. Sie schreiben gar nicht mal selbst. Also schon eine besondere Art an Lernern. Ich habe mir mal an der FH rumgefragt, unter meinen Bachelor- und Master-Studentinnen und Studenten, habt ihr jemals was von Iversity, Coursera, EdX, Udacity, habt ihr jemals was davon gehört? Habt ihr es mal angeguckt, mal genutzt und Sie sehen die Zahlen, erledigt sich fast von selbst. Es hat praktisch niemand was davon gehört, geschweige denn genutzt. Udacity kommt noch am besten weg, weil wahrscheinlich in den Hochschulmitteilungen hin und wieder mal stand, dass ich auf Udacity was gemacht habe. So ist die Lage bei real existierenden Studentinnen und Studenten. Es kennt keiner die MOOCs. Und insofern auch nur konsequent, was Sebastian Truhn vor einigen Wochen in einem Interview gesagt hat, we have a lousy product. Also die Idee, dass man jetzt die Hochschulbildung damit demokratisieren kann dass man jedem jetzt Hochschulbildung angedeihen lassen kann, das haut einfach nicht hin mit den Ex-MOOCs. We have a lousy product, sagt er als derjenige, der das erste Ex-MOOC in diesem Sinne veranstaltet hat. Und da haben wir jetzt den Matthäus-Effekt, eben schlicht und ergreifend aus der Bibel. Wir sind ja in der richtigen Location hier. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und der wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. In diesem Sinne funktioniert, was wir da bei den MOOCs sehen. Das gibt's Land auf, Land ab, quer durch die ganze Pädagogik, diesen Effekt. Wenn jemand bereits umgehen kann mit diesen Medien, wenn jemand einen Grad an Vorbildung hat, dass das klappt, wenn jemand das Umfeld hat, insbesondere Eltern, wenn jemand das Grit hat, den Mumm hat, sich da durchzubeißen, dann haut das hin. Aber wenn jemand das nicht hat, wird er auf Facebook und WhatsApp stecken bleiben und bei irgendwelchen Spielen und Katzenvideos oder schlimmeren Sachen stecken bleiben. Und es wird schlimmer werden, als es vorher war. Das ist der Matthäus-Effekt. Den sehen wir bei den Ex-MOOCs. Und wenn man sich jetzt die beiden Kinder aus Pakistan anguckt, die beiden 13-jährigen Zwillinge da, wenn man sich jetzt anguckt, es gibt im Netz recht wenig zu den Hintergründen, aber hier, der Junge zumindest, hat einmal einen Blogpost rausgelassen, in dem er so ein bisschen was zu seinem Hintergrund schreibt. Astronomy has been a passion of mine since I was 1 year old and my father read a book about the planets to me. I think he let me buy every astronomy book in Pakistan. Ich glaube, wir brauchen keine Ex-MOOCs, wir brauchen solche Eltern, die so viel Zeit haben, die so viel Bildung haben, die Bücher kaufen können. Das ist, was dahinter steckt. Die Ex-MOOCs sind da nur das Sahnehäubchen, glaube ich. Natürlich kann man dann auf die Suche gehen. In der Mathematik kennt man hier Srinivasa Ramanujan, ein Mathematiker, der irgendwo aus Indien, aus dem Nichts kam, quasi aus dem Nichts und die wildesten Sachen gemacht hat. Das gab es einmal in der Historie, ist die Frage, gibt es den nochmal? Gibt es da die Version 2.0? Und zumindest in den USA scheint man auf der Suche danach zu sein. Diese Meldung von Coursera in den vergangenen Wochen fand ich insofern, ich nenne das mal interessant, in Anführungszeichen, dass Coursera und das amerikanische Außenministerium zusammenarbeiten und dass dann die Coursera-MOOCs in den Botschaften der USA betreut werden. Also man sucht in den Entwicklungsländern quasi Leute, die dann zu der Botschaft kommen, zur amerikanischen Botschaft kommen, dort betreut werden. Und ich denke, die Marschrichtung ist klar, die will man ans MIT holen und den will man nach Stanford holen. Die Ramanujans der Neuzeit da abschöpfen. So könnte das plötzlich enden. Dann sehe ich den anderen Effekt, der daraus resultiert. Also ohne Betreuung rein online scheint es nicht ordentlich zu funktionieren. Also machen wir aus der Betreuung ein Business. Das, was es ja schon länger gibt, ist, dass man die MOOCs zu Flip Classrooms macht. EdX baut das Material, genauer gesagt MIT insbesondere, das MIT und Harvard bauen das Material, bauen solche Kurse. Und dann sollen eben die ärmeren Hochschulen, die nicht so bedeutenden Hochschulen oder die Community Colleges, was ja eigentlich so eine Art Berufskolleg dann eher ist, die sollen dann diese Kurse benutzen und lokal begleiten, das Blended Learning. Und dafür im Zweifelsfall auch bezahlen. Am Anfang wurde noch nicht bezahlt, aber inzwischen fällt den Ersten auf, dass sie irgendwann dafür bezahlen müssen, wenn sie diese Kurse nutzen. Was dann natürlich zu solchen Reaktionen führt, Anfang Mitte dieses Jahres, wo dann eben plötzlich die Philosophieabteilung von der San Jose State University geschlossen aufsteht und sagt, das wollen wir jetzt aber nicht haben. Wir haben kein pädagogisches Problem, das diese Art von Kursen lösen würde, sondern das ist allein eine rein finanzielle Geschichte, was da stattfindet. Was Geschäftsmodelle angeht mit dieser Betreuung, ist Udacity ganz schwer auf der Suche. Anfang dieses Jahres ging es ja ganz schön schief mit dem Mathematik-Brückenkurs für San Jose, auch schon wieder. Der Mathematik-Brückenkurs für San Jose, übersetzt von dem klassischen Format mit Präsenzlehre in ein Format mit MOOC und Fernbetreuung, quasi aus dem Callcenter fernbetreut, wo dann eben plötzlich nur 25% der Studis durchgekommen sind durch diesen Mathematik-Brückenkurs. Und im nächsten Durchgang hat man wieder das geöffnet für die ganze Welt und war dann bei 73%. Sah dann wieder besser aus. Aber mit den üblichen Studentinnen und Studenten scheint selbst diese Art von Fernbetreuung ein Problem zu sein. Nichtsdestotrotz macht Udacity weiter. Die Courses sind auch gerade vor 2 Wochen, glaube ich, angekündigt worden, dass einige Udacity-MOOCs jetzt eben Fernbetreuung haben können. Man zahlt $100 im Monat und kann dafür dann bei Udacity anrufen oder skypen oder E-Mail schicken und kriegt Betreuung für sein Geld. Und wenn man 6 Monate braucht, um fertig zu werden, kostet der Kurs eben $600. Und wenn man in einem Monat fertig ist, hat man nur $100 gezahlt. Also Betreuung gegen Geld, aber das Material gibt es gratis. Ähnliches Modell steckt ja auch hinter dem Master von Udacity mit Georgia Tech, der Anfang nächsten Jahres starten soll, wo ich dann eben knapp $7,000 bezahle für Betreuung und Prüfung und ein offizielles Zeugnis von Georgia Tech. Aber die Kurse als solche ohne Betreuung, ohne Prüfung und so weiter gratis sein sollen, MOOC sein sollen. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren kann. Also man sieht eben, dass hier bei San Jose State hat man gemerkt, das knirscht. Fernbetreuung ist nicht einfach. Und was sich daneben als Geschäftsmodell entwickelt, ist ein Geschäftsmodell für globale Nachhilfe, dass man seine Nachhilfelehrer nicht mehr vor Ort hat, die höheren Semester derselben Universität, sondern man sucht sich seine Nachhilfelehrer quer durch die Welt. Die Google Helpouts, jetzt in Verbindung hier mit Coursera, also das ist ja eigentlich Google Hangouts, aber man zahlt dann auch im Zweifelsfall dafür. Die hier sind jetzt umsonst am Anfang der Liste. Ich hätte den Screenshot anders machen müssen. Die vom Anfang der Liste sind umsonst, aber unten geht es dann auch weiter mit $20-30. Also eine, wie soll ich sagen, eine Börse, eine Nachhilfebörse, eine globale Nachhilfebörse könnte sich da plötzlich entwickeln. Was ist eigentlich besser an der Präsenzlehre? Warum scheint die Präsenzlehre nötig zu sein? Da denke ich mehr und mehr drüber nach und stelle fest, dass da noch viel mehr Tiefe drinnen ist, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Warum eigentlich? Erstmal glaube ich, weil man ein Ritual hat. Man trifft sich jede Woche oder eigentlich ja sogar jeden Tag. Ich latsche jeden Tag in die Hochschule. Es wird ein Ritual draus und dadurch habe ich mehr Struktur. Ich kümmere mich eigentlich gar nicht mehr darum, warum ich in die Hochschule latsche. Ich latsche halt jeden Tag in die Hochschule. Das mache ich von selbst. Und dann gibt es so Groupthink-Effekte. Wenn ich sehe, dass die alle im Seminar auch an Differentialgleichungen zweiter Ordnung sitzen, was ich ziemlich unsinnig finde als Student, aber alle sitzen an Differentialgleichungen zweiter Ordnung, dann mache ich wohl mit, weil irgendwie scheint das sinnvoll zu sein, alle machen mit. Wir tragen in der Öffentlichkeit, ich glaube, das ist ein Punkt, was Aufmerksamkeit angeht. Wenn man in der Öffentlichkeit ist, bohrt man nicht nur nicht in der Nase, sondern man lässt auch vielleicht sein Handy in der Tasche und ist nicht die ganze Zeit auf WhatsApp. Man ist vielleicht doch in den hinteren Reihen doch die ganze Zeit auf WhatsApp, aber zumindest in den ersten Reihen ist man etwas vorsichtiger, denke ich. Man verhält sich etwas besser und das könnte auf die Aufmerksamkeit Auswirkungen haben. Und ich habe natürlich ganz viel investiert. Ich bin zur Hochschule gegangen den Morgen. Ich habe mich in die Straßenbahn gesetzt, auf Fahrrad gesetzt, vielleicht sogar durch Wind und Wetter. Ich investiere da viele Stunden meines Tages oder zumindest einige Stunden meines Tages. Ich zahle die Miete in einem fremden Ort und so weiter. Ich habe ganz viel rein investiert. Es gibt ja diesen psychologischen Effekt, je mehr ich investiere, umso besser war es. Ist es das? Umso besser finde ich das, was ich da kriege. Ein Schmerzmittel wirkt besonders gut, wenn es teuer ist. In diesem Sinne ist das auch vielleicht das. Die Hochschule ist teuer, also muss es gut sein. Allein als Gefühl. Vielleicht noch mehr Vorteile von Präsenz. Ich glaube, wenn ich mich im Praktikum eine halbe Stunde zu zwei Studentinnen und Studenten dazusetze, dass das auch zeigt, dass ich investiere. Ich zeige Wertschätzung. Das ist beim Ex-MOOC anders. Da kommt vielleicht mal mit viel Glück nach 3 Tagen von mir eine kurze Antwort. Aber wenn ich mich live eine halbe Stunde zu Studentinnen und Studenten dazusetze, ich glaube, das wirkt ganz anders. Man merkt, dass ich etwas investiere, dass ich Interesse habe. Also Wertschätzung. Bei den Videos ist das spannend, aber ich denke, im normalen Unterricht noch mehr gibt es eine Art emotionale Bindung durch einen Vortrag, durch miteinander reden, dass man sich verpflichtet fühlt, nun auch mitzuarbeiten. Und natürlich alles drumherum, was wir im Zweifelsfall bei der rein elektronischen Fassung nicht haben, alles drumherum. Wenn ich zur Hochschule gehe, treffe ich meine Bekannten, ich kriege einen Kaffee und so weiter und so fort. Das Ganze drumherum fehlt im Zweifelsfall. Wenn ich da auf dem Forum bin, stelle ich meine Frage und bin dann wieder draußen. Ich habe nicht das ganze Umfeld dabei. Sowas könnten alles Effekte der Präsenz sein, die wir in den MOOCs bisher nicht ordentlich benutzen. Wobei ich vorsichtig sein muss, wenn ich von Präsenz rede. Präsenzlehre ist natürlich an vielen Stellen nicht gerade sehr überzeugend. Also wenn Präsenzlehre so aussieht, wie wir es gerade hier auch veranstalten, dass jemand frontal was erzählt und alle anderen sind auf Twitter oder auf WhatsApp oder auf Facebook, dann ist Präsenzlehre natürlich schon schwierig. Aber insgesamt ist ja die Auswirkung der Präsenzlehre deutlich, oder der Effekt der Präsenzlehre deutlich größer, positiver, als wenn man rein im Internet arbeitet. Die Paradoxa, das finde ich eine komische Geschichte, dass wir mit den Ex-MOOCs perfektes Häppchenlernen machen. 2 Minuten Video, dann kommt ein Quiz. 2 Minuten Video, dann kommt ein Quiz. Von einem zum anderen geführt, bloß nicht abweichen. Und dann gucke ich mir an, wer teilnimmt. Das sind die Leute, die ich für selbstbestimmte Lerner halten würde. Leute, die Hochschulabschluss haben. Das ist doch absurd. Sollten nicht gerade die Leute sagen, gib mir was Ordentliches, ich möchte mich selbst bilden, ich möchte hier nicht im Kindergarten bespaßt werden. Wie kommt das? Und wenn man da anfängt, überhaupt mal weiterzudenken, diese Bespaßung, dieses Spoonfeeding in kleinen Teilen, ist das eigentlich noch Hochschule? Oder müssten wir noch viel weiter gehen? Es ist extrem unselbstständig im Zweifelsfall, weil ich in kleinen Schritten durch einen Stoff geführt werde, der fest vorgegeben wird, eine didaktische Engführung. Ich muss bei den Ex-MOOCs typischerweise nichts lesen. Es gibt einige mit Lehrbuch, aber typischerweise muss ich nichts lesen. Und es sind auch alle Unebenheiten weggeschliffen. Das weiß ich von meinem eigenen auch. Man versucht es so plastisch wie möglich zu präsentieren und nicht alle 1000 Spezialfälle durchzudiskutieren. Im Lehrbuch stünden die noch drinnen, die 1000 Spezialfälle. Und dann gibt es diesen altbekannten Effekt 1984. Schulfernsehen an der Stelle bei Salomon. Schulfernsehen fühlt sich so schön einfach an und Bücher mag ich nicht, das ist so schwierig, muss ich so lesen. Aber der Witz ist, dass die Leute aus Büchern mehr lernen als vom Schulfernsehen. Also so eine Illusion. Es wirkt leicht, aber ich habe leider nichts gelernt. Dasselbe hier bei Jörg. Man muss Arbeit investieren. Wenn das zu leicht geht, wenn ich mich nicht anstrengen muss, etwas zu lernen und etwas zu wiederholen, etwas zu erinnern, dann habe ich es auch nicht gelernt. Es sitzt viel tiefer, wenn ich mich anstrengen muss. Also je mehr wir das abschleifen, je schlichter wir das machen, umso weniger wird es eigentlich Hochschulbildung. Was ist eigentlich Hochschulbildung? Das wird mir auch immer klarer, dass ich gar nicht weiß, was Hochschulbildung ist. Wenn ich sehe, dass bei mir Studentinnen und Studenten nach dem 4. Semester nicht mehr wissen, wie der Dreisatz geht und dass Elektrotechniker, wenn sie fertig sind, nicht mehr wissen, wie die verschiedenen Arten an Leistung unterschieden werden. Es ist so viel Stoff drinnen, der am Ende niemals ankommt. Deshalb frage ich mich mehr und mehr, kommt es jetzt eigentlich auf den Stoff an oder kommt es auf irgendwas anders an? Was ist eigentlich der Gegenstand der Hochschulbildung? Ist es in meinem Fall Ingenieurin, Ingenieur zu werden? So einen Habitus zu entwickeln, eine Art Umgang mit Fragestellungen zu entwickeln, ist es eher das, als jetzt den ganzen Stoff der Jahre wie in der Enzyklopädie wiedergeben zu können. Und dann haben wir ein verborgenes Curriculum. In den Modulhandbüchern steht immer so schön, was man alles können muss. Die Zahlenbereiche ableiten, Partialbruchzerlegung und so weiter und so weiter. Und damit alle zufrieden sind, steht noch irgendwas darunter, man muss argumentieren können und so, aber das wird sowieso nicht geprüft. Ich glaube, dieser verborgene Anteil des Curriculums ist viel größer, als wir uns das klar machen. Und die MOOCs, die Ex-MOOCs insbesondere, unterrichten nicht diesen verborgenen Anteil des Curriculums. Was ich zum Beispiel sehe bei mir in einem studentischen Projekt, die Studenten müssen zum Hausmeister gehen und sich Zugang zum Dach verschaffen, um da eine Kamera installieren zu können. Das ist, was man können muss. Wie kriege ich den Hausmeister dazu, dass er mir das Dach aufschließt? Das ist, was man im wahren Leben braucht nachher. Und ich glaube, da lernt man ganz viel, wenn man das versucht. Das steht aber nicht im Curriculum. Und es könnte sein, dass Hochschulbildung ein Initiationsritus ist, einfach nur wie ein Ritterschlag oder sowas. Ich habe gezeigt, ich kann mich durchbeißen. Ich kann mich 3 Jahre mit etwas beschäftigen, von dem ich bezweifle, ob ich es jemals brauchen werde. Ich lerne, wie ich das System, wie soll ich das sagen, to game the system, wie ich das wie ich das System gegen sich selbst ausspielen kann. Wie kriege ich es hin, dass ich doch noch die Prüfung mitschreiben kann, obwohl ich die Anmeldefrist verpasst habe? Das sind die Sachen, die man fürs Leben lernt an der Hochschule. Und zum Schluss ist die Hochschule vielleicht, Hochschulbildung, auch eine Mogelpackung. Wenn ich in der Grundschule von Mathematik rede, dann meine ich eigentlich Rechnen. Wenn ich in der ersten Sekundarstufe von Informatik rede, dann meine ich typischerweise Word bedienen, so eine Begriffsinflation. Wenn ich von Hochschulbildung rede, meine ich dann eigentlich Beschulung an vielen Stellen. Ich glaube, dass ich an ganz vielen Stellen Beschulung meine und nicht Hochschulbildung. Und wozu das führt, ist, dass wir zum Schluss Studentinnen und Studenten mit einer Berufsausbildung da ausstatten, die aber extrem unpraktisch ist. Die wollen nichts von Partialbruchzerlegung und von Differentialgleichung zweiter Ordnung wissen. Ich habe Studentinnen und Studenten, die sagen, ich studiere eigentlich nur, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen habe. Das muss nach hinten losgehen. Wir müssen darüber viel mehr nachdenken. Zum Fazit. Wenn wir anfangen wollen, online automatisch per Computer Hochschulbildung zu veranstalten, die Hochschulbildung zu automatisieren, glaube ich, es wird nicht gehen, ohne dass wir wissen, was eigentlich Hochschulbildung ist. Und je mehr ich mich damit beschäftige über die Monate seit dem Kurs bei Udacity, stelle ich fest, ich weiß nicht, was Hochschulbildung ist. Das ist total schwierig. Wie soll ich es dann automatisieren, wenn ich nicht weiß, was es ist? Es gibt im amerikanischen Rechtswesen diese schöne Aussage, I know it when I see it, ist Hochschulbildung auch von der Art. Ich kann es gar nicht definieren, aber ich kann sagen, das ist Hochschulbildung, wenn ich sehe, und ich kann sagen, das ist nicht Hochschulbildung, wenn ich sehe, aber ich kann es gar nicht definieren nach irgendwelchen ganz genau aufgeschriebenen Kriterien. Und wozu das führt, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, was wir bauen, sind solche Lösungen an der Oberfläche. Das finde ich ein grandioses Zusammentreffen. Sebastian Truhn und sein selbstfahrendes Auto ist auch eine Lösung an der Oberfläche. Man investiert ganz viel Technik, Wahnsinnsaufwand, Wahnsinnsforschungsaufwand bei Google und in Stanford, um ein Auto zu bauen, das von selbst fahren kann. Aber wie wäre es, wenn ich einfach meine Stadt so planen würde? Upsla. Au. Sorry. Wie wäre es, wenn ich meine Stadt so planen würde, dass sie für Fußgänger tauglich ist? Wenn der Supermarkt nicht am anderen Ende der Stadt ist, sondern am selben Ende der Stadt, dann brauche ich das selbstfahrende Auto nicht. Vielleicht können wir einfach mal das grundlegende Problem angehen, statt super tolle technische Lösungen oben drüber zu stülpen. Sowas Ähnliches, glaube ich, haben wir in der Bildung auch. Man baut, oder man verpflichtet die Schüler zu kaufen, man verpflichtet die Schülerinnen und Schüler, super tolle Taschenrechner zu kaufen, dass dann jetzt die Kurvendiskussion mit dem Taschenrechner stattfinden kann. Was ich extrem kontraproduktiv finde, Kurvendiskussion war nie das Thema. Ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler Ahnung von Mathematik haben. Die sollen sich eine Formel angucken können und dann sollen die relativ zügig sagen können, ah, die Kurve kommt von da, geht nach da und da muss ein Knick haben und was auch immer. Das sollen die sofort sagen können, durch Angucken. Sie sollen eine Intuition davon haben, wie Kurven aussehen. Sie sollen nicht die Gleichung in den Taschenrechner eingeben können und dann ablesen können. Das braucht kein Mensch in der Praxis. Und eben auf tieferem Niveau, diese ganzen Facts und Skills, diese Menge an Stoff, die ein Curriculum bildet, wie steht die eigentlich im Verhältnis zur Bildung? Konzentrieren wir uns bei den Ex-MOOCs auf die Facts und die Skills und die Bildung kippt hinten rüber, das befürchte ich. So, noch eine Werbeeinblendung, werden Sie aber alle schon gesehen haben, also das Buch von Rolf Schulmeister, der Sammelband von Rolf Schulmeister ist ja gratis online. Und der Tagungsband von diesem Jahr zum Inverted Classroom Model ist leider nicht gratis online, ist aber immerhin zu haben. Auf die beiden wollte ich Sie noch hingewiesen haben. Dankeschön.